Hallo und ganz herzlich willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny.
Und ich bin Schwester Sophie. Und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt.
Und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ein ganz herzliches Hallo zu unserer 7. Folge von Pflegeplanlos.
Hallo, auch von mir wieder.
Ja, heute mit einem ganz, ganz unglaublich wichtigen Thema. Und ich muss sagen, ich habe mich so gefreut auf diese Folge. Einfach weil ich finde, dass dieses Thema viel offener und viel mehr angesprochen werden sollte und einfach viel mehr der Fokus darauf gerichtet werden sollte.
Behandelt werden im Alltag.
Genau.
Auch unter die Kollegen und Kolleginnen.
Ja. Und zwar geht es in unserer heutigen Folge um Mental Health, beziehungsweise genau genommen, Mental Health ist ja eher breit gefächerte Kategorie, sage ich jetzt einmal. Befassen wir uns ganz kurz mit den Auswirkungen von Stress auf den Körper und Psyche. Wir erläutern kurz die stressigen Situationen im Krankenhausalltag und Umgang damit, aus unserer Sicht, muss man dazu sagen. Und dann schneiden wir ganz kurz Burnout an und dessen Symptome. Und im Anschluss haben wir ein unglaublich spannendes Interview mit einer Psychologin, und zwar die Psychologin Frau Dr. Pstee.
Genau. Dann starten wir gleich einmal mit dem Thema Stress. Ich glaube, jeder von uns kennt einfach Stress, was das ist. Vor allem, also wir beziehen uns da jetzt natürlich auf die Arbeit, sprich auf alle Pflegenden, die im Krankenhaus oder im Langzeitbereich arbeiten oder auf anderen Stationen tätig sind und Bereichen. Wir haben einfach eine total stressvolle Arbeit.
Ja.
Und das wirkt sich natürlich auch auf Körper und Geist aus.
Ja.
Also Jenny, sind dir schon irgendwelche Symptome mehr aufgefallen, durch Stress ausgelöst worden sind? Öfters auch sehr verschleiert, muss man dazu sagen.
Also man muss sagen, ich glaube, Stress wirkt sich halt auf jeden anders aus. Aber bei mir ist es halt einfach so, ja, ich habe einfach Verdauungsprobleme. Also immer in der Arbeit, jeden Dienst. Es tut mir leid, falls das jetzt wäre nicht. Hören wir, aber ich werde das auch nicht nie erläutern. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, ja, einfach so eine gewisse Unruhe und dass ich oft gar nicht mehr so wirklich, gerade direkt nach dem Dienst, tue mir manchmal schwer, dass ich so richtig zur Ruhe komme. Mhm. Also da muss ich mich wirklich auspowern oder sonst irgendwas machen, damit ich da meinen Kopf wieder freikriege. Aber wenn ich direkt heimgehe und nichts mehr tue, dann...
Ja, Stress also löst ja nicht nur bei unserer Psyche was aus, sondern geht ja auch wirklich auf den Körper, wie du schon beschrieben hast. Das können Verdauungsprobleme sein, auch Sodbrennen, häufig auch, dass man krank ist. Das kennt, glaube ich, auch jeder. Also vor allem bei Prüfungen habe ich das ganz oft.
Ja.
Nicht in der Prüfungszeit, sondern dann einen Tag nach der Prüfung, wo alles abfällt.
Ja, ja.
Zack, ja. Bin ich krank.
Bei mir war es auch letztes Jahr so, dass ich extrem oft krank war. Also wirklich, ich habe alle paar Wochen irgendeinen anderen Infekt gehabt und ich habe mir echt schon gedacht, das gibt es nicht. Aber das war halt einfach wirklich... der Stress und die Belastung auf der Station.
Oder eher Kopfschmerzen, wie du ja auch gesagt hast.
Mhm.
Und auch Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und natürlich geht Stress auch auf unsere Psyche, also Gefühle und auch auf den Geist. So, man kann sich nicht mehr gescheit konzentrieren, man macht mehr Fehler, man hat Denkblockaden, man ist öfters vergesslich, dass einem manche Sachen einfach auch nicht mehr einfallen. Auch Lustlosigkeit, Gereiztheit einfach auch in der Arbeit. Ich glaube, das kennt auch jeder ein bisschen, dass man sich dann ein wenig unter die Kollegen, wenn es sehr stressig ist, schnell einmal im Ton vergreift oder ein bisschen, derber rett.
Wie immer.
Gern in der Zimmer.
Nein, Spaß. Ich stehe dauernd unter Stress, okay? Ich darf das.
Oder ärgerlich sein, kennst du das auch, Jenny?
Ja, das kenne ich auch. Ich muss mich sehr viel ärgern.
Ja, aber ich glaube, das geht mir auch unter Freundinnen, dass man dann sich kurz einmal ein bisschen angiftet, wenn eine Unruhe da ist oder wenn ein Stress da ist. Ja, doch. Ja, und auch, was ich auch interessant gefunden habe, eben, dass das Verhalten sich dann ändert. Also Rastlosigkeit, Neigung zu Unfällen und auch, dass also sexuelle Probleme daraus entstehen. Und ja, wie du gesagt hast, Schlafstörungen auch öfters und eben auch Unruhe sich einfach entwickelt. Also Stress, ja, beeinflusst einfach dann wirklich unser komplettes Leben.
Ja, genau. Ja, was sind jetzt die stressigsten Situationen im Krankenhausalltag? Unserer Meinung nach ganz großer Faktor Personalmangel.
Definitiv, das stresst enorm.
Krankenstände, was mir in letzter Zeit wieder aufgefallen ist, sind diese Hierarchien.
Mhm, das finde ich auch, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also ja. Ich muss sagen, wir haben jetzt auch relativ junge Ärzte und auch mit den Eltern Oberärzte. Also wir haben ein gutes Verhältnis zu denen.
Ja.
Aber ich habe schon auf andere Stationen gesehen oder auch in die Praktika. Also da ist wirklich nur ganz, ganz eine strikte Hierarchie.
Ja.
Mit sie anreden, ja, oder bei der Visite ja nichts sagen als Pflegekraft, du hast nichts zum Sagen.
Genau.
So, oder ich finde, es ist auch sehr schwierig, weil es entstehen dann auch schnell Fehler oder man traut sich dann auch nichts sagen, wenn zum Beispiel Notfälle oder Akutsituationen schnell entstehen.
Ja.
Dann diese Überwindung, dass man wen anruft.
Ja, das stimmt. Soll ich jetzt wirklich anrufen? Mhm. Muss das sein? Das soll eigentlich gerade in der Nacht, das soll schlafen. Genau.
Oder also, boah, es ist halb drei in der Früh, ich kann jetzt ja den Arzt aufwecken.
Ja, genau, solche Sachen. Und gleichzeitig finde ich, was auch da ein bisschen einhergeht, ist dieses Gefühl, nicht gesehen und gehört zu werden. Also auch wenn ich was sage.
Mhm. Nicht ernst genommen werden.
Genau, es wird nicht ernst genommen oder es wird nicht drauf gehorcht oder sonst irgendwas. Und das macht wirklich so eine extreme Belastung oder einen extremen Stress aus.
Mhm.
Ja, natürlich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Genau, einfach auch, wo viele Leute zusammenkommen, es menschelt, also es entstehen Fehler, Kommunikationsfehler oftmals.
Ja.
Ich finde, das stresst auch oder es wird halt eben falsch verstanden. Rivalitäten, mhm. Genau.
Ja.
Unter die verschiedenen Berufe, Physiotherapie,
ja.
Pflegenden,
ja.
etc., Ärzte.
Ja, und da habe ich, glaube ich, eh schon in einigen Folgen oder mindestens einmal erwähnt, dass ich finde, dass seit der Pandemie die Rivalitäten im Krankenhaus untereinander, also eigentlich zwischen den Stationen,
mhm.
mehr waren.
Mhm.
Ja, also auf jeden Fall.
Ihr habt mehr Arbeit, wir haben mehr Arbeit.
Genau.
Ihr tat es ja nicht gesehen.
Ja.
Wir dann genau. ja viel mehr.
Genau, ja.
Ja, ist schwierig, obwohl man genau zu so einer Zeit ja eigentlich zusammenhalten sollte und diese eigentlich einfach nur zusätzlich belastend mhm. ist. Mhm. Was ja auch so, wieso machen wir das? Wieso reagieren wir
ja.
so drauf?
Ja.
Aber das ist halt dann, glaube ich, wirklich auch dieser Stress, wo ja. du halt permanent darunter leidest.
Ja, genau. Ja, und natürlich Notfallsituationen ist auch ja. ganz ein großer Stressfaktor.
Akute Situationen einfach. Wie handelt ihr vor allem mit Situationen, die ich noch nie gehabt habe, die ich vielleicht nur aus dem Lehrbuch kenne, wenn überhaupt?
Mhm, da jedes Mal ein Stress. Oder ja. auch, wenn du irgendwas Besonderes hast, keine Ahnung, irgendeine Motorspritze, irgendein besonderes Medikament mhm. und das hast du vielleicht einmal bis jetzt gemacht und ewig lang nicht mehr, dann bist ja. du alleine im Dienstzimmer, es ist ja. gerade eine Notfallsituation, es hängt alles quasi an dir, dass du dieses Medikament herriechst und du denkst dann so, also, fuck,
ja.
wie war das nochmal, wie ist das gegangen, voll. Eigentlich weiß ich es nicht. Ich bin mir unsicher. Und so
also pure Überforderung, finde ja. ich, ist da ja. in den ersten Momenten. Es reißt ja. dann fast ein bisschen her, man ist nervös, aufgeregt,
ja. Ja.
hat einfach Angst, dass man irgendeinen Fehler macht. Und dann ja, kommt es eh ganz schnell eben zum inneren Konflikt. Mache ich das richtig, mache ich das falsch?
Ja.
Passt es so, wie es tue? Habe ich jetzt eh nicht zu lang gebraucht?
Ja.
Das ist auch immer so das Zeitmanagement-mäßige.
Ja. Und da muss ich dazu sagen, also bei mir war es eben vor kurzem auch so, dass man so eine Akutsituation quasi gehabt haben und ich war alleine im Dienstzimmer und habe eben ein Medikament herrichten müssen, was ich bis dato noch nie hergekriegt habe. Wir haben das auch zu dem Zeitpunkt nicht auf der Station gehabt, ich habe mir das vor der Intensivstation holen müssen. Ja, und dann bin ich halt da gestanden und dann war diese Packungsbeilage oder auch alles, was in dieser Packung drinnen war, so kompliziert. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich überwimpe jetzt einfach, bin wieder kurz zu einer Kollegin gerannt und habe gesagt, bitte erklär mir das kurz, weil ich glaube, das kostet so vielleicht mehr Überwindung, mhm. aber es kostet weitaus weniger Zeit, als wenn ich mich jetzt hinstelle, mir die Packungsbeilage durchlese, mhm. dann vielleicht nicht nur die Hälfte davon verstehe, weil im Stress bist du auch nicht so aufnahmefähig vielleicht.
Voll.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, man muss so sie, ja, es ist halt einfach menschlich und das ja. darf man nicht vergessen. Jeder von uns ist macht nicht zu 100% Fehler. Perfekt, macht Fehler, genau. kann nicht alles wissen.
Genau.
Ja, und es ist immer wichtig, meiner Meinung nach, dass man sich da wirklich auch Hilfe holt.
Voll. Also wir haben ja nicht so oft Perfusoren und ich war es nur ganz am Anfang, das waren auch die ersten Nachtdienste, also vielleicht war ich ja, maximal ein Jahr auf der Station und dann war ja Vendalperfuser herrichten und ja, dann habe ich mir schon gedacht, oh Scheiße, mhm. wie geht das so in die Richtung, was, wie mache ich das, wie dosiere ich etc. Ja und ich habe mir dann auch einfach, also ich habe neben der Station angerufen und habe gefragt, ob bitte wer rumkommen kann.
Ja.
Weil ich sehe mich da gerade nicht raus und bitte helft es mir.
Ja.
Und ja, es war am Anfang voll die Überwindung, weil natürlich, du fühlst dich schwach, du fühlst dich schlecht, du denkst da, wieso weiß ich das nicht, wieso genau, kann ich ja. das nicht.
Ja.
Aber eigentlich zeigt es wirklich nur von Professionalität, dass man sich eine Hilfe sucht oder holt, bevor man einen Fehler macht.
Ja,
das muss man sich halt dann immer selber vor Augen halten, weil halt ja der Outcome für den Patienten dann positiver ist.
Auf jeden Fall, ja. Ja, Sophie, was ist dein persönlich größter Stressfaktor?
Ja, der Personalmangel. Also wenn ich in der Früh schon einer komme und sehe, wir sind so und so viel Leute und das geht sich einfach nicht aus.
Bist du gestresst?
Ja, bin ich
und schon. Und grantig.
Ja, grantig geht sogar. Ich werde eher dann noch gestresster beim Tun. So dieses typische, in der Mundart sagen wir, hudeln.
Ja, genau.
Und ja, dann hudelt man halt dahin.
Macht es nicht besser dadurch.
Nein, definitiv. Und da bin ich dann extrem gestresst, wenn ich dann weiß, okay, ich habe nur 3 Zimmer vor mir und da können nur 6 Leute gepflegt und Körperpflege gemacht und wir sind nur zu zweit oder so. Ja, dann weiß ich halt schon, wir brauchen stundenlang, dann muss ich noch Visite gehen, dann muss ich das und das noch machen, dann muss ich das noch klären. Das stresst mich enorm, weil halt einfach das so ein langer Rattenschwanz ist, dieser Personalmangel, weil halt... das Diplompersonal sowieso schon sehr reduziert ist und meistens bist du dann schon nur mehr alleine auf einer Seite als Diplomkraft und es hängt dann alles an dir und dann ist das, stresst mich dann einfach, wenn ich weiß, ich habe die komplette Verantwortung wieder für jegliche Art von, weiß ich nicht, Versorgungen klären, Pflege etc., Medikamente herrichten. Genau, bei dir, Jenny?
Ja, also wie du sagst, Personalmangel, aber was sehr präsent gerade auf meiner Station ist oder eigentlich auch seit Corona, ist dieses, also diese Konflikte und dieses, ja, das Gefühl, nicht gesehen und nicht gehört zu werden. Und das finde ich in letzter Zeit wieder extrem. Und ja, was soll ich sagen, es ist halt einfach mühsam, wenn man, wenn einem teilweise auch nicht die Kompetenz zugeschrieben wird, die was man als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin hat. Ich meine, es ist trotzdem so, dass wir, also viel mehr beim Patienten sein als jetzt der Arzt oder die Ärztin. Mhm. Und ja, wir haben halt einfach eine gewisse Kompetenz und ich habe diese Kompetenz, manche Situationen so und so einzuschätzen. Und wenn ich das dann weitergebe und dann werde ich nicht ernst genommen und ja, es verzögert sich alles, das ist halt einfach extrem mühsam.
Ja, ja, das ist ganz, ganz schlimm, finde ich. Also das macht auch was mit deinem Selbstwert, finde ich.
Ja, und das stresst mich und das ärgert mich dann auch. Und da kann ich dann, also was heißt, ich bin halt einfach auch, also ich sage halt auch dann meine Meinung und ich sage halt auch, dass mich das ärgert und ja, also da bin ich dann wirklich verärgert und ja, ich zeige das dann halt auch.
Man kennt das mir an. Konflikte sollen nicht angesprochen werden, oder?
Ja, aber vielleicht nicht immer aus der Emotion heraus. Aber auf jeden Fall, manche Dinge können angesprochen.
Ja, und wenn der Stress dann ganz, ganz schlimm wird und man sich nicht mehr wirklich aussieht, dann kann es ja auch schnell einmal zu einem sogenannten Burnout kommen.
Genau, und was ist jetzt ein Burnout-Syndrom? Es ist nämlich noch keine anerkannte Krankheit, sondern es ist, wie gesagt, ein Syndrom, beziehungsweise eine Sammlung von Symptomen. Und zwar ist in den 1970er Jahren arbeitet der Psychotherapeut Herbert Freudenberger bis zur völligen Erschöpfung und fühlte sich innerlich ausgebrannt. Seine Erfahrungen über diese Zeit schrieb er nieder und so bekam das Burnout-Syndrom seinen Namen. Ja, und wer ist besonders Burnout-gefährdet? Es trifft häufig Berufsgruppen mit einem sehr hohen Stresslevel oder Menschen in sozialen Berufen, zu denen auch Alten- und Krankenpflegekräfte gehört. Und kurz dazu, Burnout selbst ist zwar keine medizinische Diagnose bisher, jedoch gaben beispielsweise 2018 bei einer Erwerbstätigenbefragung 45%, also eigentlich jeder zweite der Krankenpflege, an, dass sie sich bei der Arbeit überfordert fühlen. Und mit jeweils über 60% leiden Alten- und Krankenpflegekräfte auch weitaus häufiger an psychosomatischen Beschwerden, die Anzeichen des Burnout-Syndroms sein können. Also das ist schon heavy, diese Zahl.
Schon wieder schlimm, ja. Das zeigt halt auch natürlich auch, dass wir wieder eher frühzeitig aus dem Beruf aussteigen, unzufrieden sind mit unseren Arbeitssituationen und auch häufiger krank werden anscheinend. Ja. Da habe ich ganz eine gute Überschrift gefunden, nämlich ob es vielleicht keine Pflege für die Pflege gibt. Und es stimmt, weil wir pflegen die Menschen und schauen, dass es ihnen besser geht, aber wir stehen uns selber eigentlich, finde ich, immer aufs unterste Podest.
Ja, stehen uns hinten an, unsere eigenen Bedürfnisse werden hinten angestellt.
Immer als letztes eigentlich. Also selber auch, muss ich sagen, jetzt nicht nur von der Gesellschaft, sondern man tut sich ja selber auch damit nichts Gutes und übersieht und überhört auch gern diese Symptome, finde ich, ja, von Stress.
Ja. Also genauere Details erfahrt sie jetzt dann gleich in unserem Interview mit der Frau Dr. Besteh. Die hat es dann nämlich nochmal, ja, alles genau ein bisschen angeführt bzw. erklärt und ja.
Genau. Und kommen wir mal zu einem positiven Aspekt von Stress. Man kann ja entgegenwirken und was dafür machen, dass man nicht mehr so gestresst ist. Und für so akute Stresssituationen zum Beispiel helfen ganz gut Atemübungen. Auch ein positives Selbstgespräch, so was, ich werde das schaffen und wir schaffen das. Und ein kontrolliertes Abreagieren. Also zum Beispiel lautes Schreien im Auto.
Nicht auf der Station, bitte.
Nicht auf der Station. Auch nicht aus dem Fenster vielleicht von der Station. Es kommt nicht gut um. Und auch noch einfach eine Wahrnehmungsablenkung. Also einen Gedankenstopp machen, um den Kopf einfach wieder frei zu bekommen. Sie kurz ablenken.
Diesbezüglich kann man wieder diese 5-4-3-2-1-Methode, was wir genau in der 5. Folge schon angesprochen haben, beim Thema Nachtarbeit.
Genau, und das habe ich auch gedacht.
Ja, da lenkt man eben quasi seine Gedanken wieder ins Hier und Jetzt. Hört euch einfach die 5. Folge an, da wird das nochmal kurz erklärt und ja.
Was auch noch wichtig ist, dass man vielleicht stressende Situationen oder belastende Probleme eher als Herausforderung sieht und nicht eben als
Probleme.
Genau.
Ja, weil Probleme alleine schon sehr negativ behaftet ist, das stimmt. So, das hat sehr viel mit positiven Einstellungen so zum tun.
Genau.
Ja, was haben wir für Coping-Strategien in der Ausbildung gelernt? Definitiv zu wenig, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also es ist nur ganz kurz angeschnitten worden. Viel zu wenig, viel zu kurz. Es ist eher, finde ich, darauf verwiesen worden, man muss halt dann selber rausfinden, ein bisschen, was einem halt dann hilft.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an fast gar keinen mehr, ich kann mich eigentlich an gar keinen mehr
erinnern. Ja, autogenes Training und eine Fantasiereise haben wir da einmal gemacht. Das weiß ich noch in der Ausbildung.
Boah, das habe ich verdrängt. Das ist meine Coping-Strategie.
Aber ich muss jetzt sagen, also als erwachsener Mensch, Fantasiereisen, eben dem taugt super. Für mich ist jetzt, also wie Sie sagen, für mich ist jetzt nichts, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist jetzt nicht so was, was ich daheim mache.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht von mir aus alleine mir eine CD oder, ja, CD tut mir nicht mehr, aber auf Spotify eine Fantasiereise anhören. Genau, aber was wir schon gemacht haben, und das ist ja auch ein bisschen, sage ich jetzt, eine Coping-Strategie, wir haben ja noch unsere praktischen Einsätze immer reflektiert. Wir haben immer so einen Kreis gemacht.
Ja, das stimmt.
Und darüber geredet, was uns belastet hat. Also die positiven und die negativen Erfahrungen haben wir eigentlich da ein bisschen besprochen.
Ja, das stimmt, du hast recht. Das war schon.
Genau. Sonst haben wir nur ein wenig, ja, Work-Life-Balance besprochen, aber das ist halt auch, ja, in der Ausbildung eher untergegangen. Meiner Meinung nach. Kurz angeschnitten worden, eben wie gesagt.
Ja. Sophie, hast du irgendeine persönliche Coping-Strategie oder Coping-Strategien, können ja mehrere sein, die was du dazu angeeignet hast in den letzten Jahren?
Ja, viel reflektieren, viel drüber reden. Also ja, mit der Jenny, mit dem Podcast jetzt da, aber vorher.
Und mit Wein.
Und mit Alkohol. Nein. Niemals. Nein, aber mir hilft das schon, was ich auch gemacht habe, in wirklich ganz stressigen und belasteten Situationen, ich habe mir es aufgeschrieben. Ich habe alles ein bisschen so Logbuch, Tagebuchmäßig aufgeschrieben, das habe ich zum Beispiel zur Covid-Zeit gemacht. Das mache ich auch jetzt teilweise nur, wenn es mir psychisch gar nicht gut geht, sei es privat oder auch beruflich, dann schreibe ich halt einmal eine halbe Seite. Und das hilft irgendwie, ja. Wenn ich ja Selbstzweifel habe oder so, schreibe ich das auch nieder. Hilft auch.
Ja. Man kann das auch, also beim Abschreiben geht es einfach auch darum, dann habe ich das halt jetzt quasi so bildlich vor mir und kann es weglegen. Weil ich glaube, ganz viele können einfach dieses, ich gehe jetzt bei der dir aus und lasse alles hinter mir, das kennen einfach ganz viele nicht. Ja, und wenn da wer Schwierigkeiten hat, kann ich mir vorstellen, dass es sehr gut hilft. Ja, bei mir, also wie Sophie gesagt hat, ist einfach ganz ein großes Thema reflektieren, vor allem mit der Sophie gemeinsam. Dieser Podcast, ich bin so ein großer Fan von uns selber, ehrlich gesagt. Erstens, wir lernen ständig dazu. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht eingebildet. Also das wird nicht so, ich will nicht, dass es so rumkommt.
Aber im Vergleich zu den ersten Folgen, also es ist das Reden jetzt schon viel flüssiger, ist uns aufgefallen. Ja. Jenny muss viel weniger schneiden.
Ja. Vielleicht kommen wir mal dazu, dass ich ein Outtake-Video poste von unserer ersten Folgen.
Peinlich.
Ja, sehr peinlich. ja, aber das haben wir auch bei unserem Self-Care Friday das letzte Mal kurz angedeutet, dass man sich viel mehr oder viel öfter selbst loben sollte und dass das oft ein bisschen untergeht. Wir loben oder machen anderen oft ein Kompliment, aber auf sich selber vergisst man ein bisschen.
Ja, oder es wird einfach, dass der Fokus wieder mehr auf dem Negativen ist. Ja. Das kann ich nicht, das habe ich nicht gemacht, genau. Das habe ich nicht geschafft,
ja.
Das kann ich noch immer ja. nicht.
Anstatt das habe ich das immer zu nicht sehen, gemacht. Was man genau. positiv gemacht hat oder was man geschafft hat.
Genau.
Ja.
Genau. Oder wenn man mal ein bisschen länger für was braucht, dann ja. ist es halt so.
Ja.
Aber
ja.
dafür kannst du das dann gut oder
ja. hast du das Check gemacht.
Genau, oder hast du ja. das Check gemacht. Genau. Einfach da mehr auf dem positiven Weg sein.
Ja. Und ansonsten habe ich auch letztes Jahr, ich sage mal in einer schwierigen Phase, das 6-Minuten-Tagebuch angefangen und das kann ich jedem nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen und sehr empfehlen. Ja, da geht es einfach auch darum, dass man so, also den Fokus auf das Positive richtet und dadurch eben mehr positive Lebensenergie gewinnt. Mhm. Ich hoffe, ich formuliere das jetzt so richtig.
Und vor allem, für was man dankbar ist.
Genau, genau. Also einfach den Fokus aufs Positive lenken.
Ja, umweltmäßig, aber auch auf sich selbst ja. bezogen.
Genau. Ja, genau. Das waren jetzt so kurz unsere Worte dazu. Und jetzt gehen wir über zu dem Interview.
Genau. Viel Spaß.
Genau, viel Spaß. Ja, hallo Frau Dr. Pstee und nochmal ganz ein großes Danke, dass Sie sich da zur Verfügung stellen und uns heute ein paar Fragen beantworten. Wollen Sie sich zu Beginn kurz einmal vorstellen?
Gerne, danke für die Einladung, Jenny und Sophie. Es freut mich sehr, dass ich da auch die Gelegenheit habe, erstens euch zu unterstützen, zweitens auch Anliegen, die mich betreffen, recht gut verbreiten zu können. Ja, mein Name ist René Pstee. Ich bin vom Grundberuf her Psychologin, Supervisorin, Coach, NLP-Trainerin. Ich habe mich in den letzten Jahren vertieft in den Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie und da halt besonders der Bereich der, sag jetzt, der Belastung im Arbeitsbereich und Überbelastung im Arbeitsbereich und das Thema, wie kann man möglichst gesund Richtung Pension gleiten.
Sehr gut, also eigentlich perfekt für unsere heutige Folge.
Ja, das stimmt, genau. Ja. Mhm.
Auf jeden Fall. Frau Pstee, persönliche Wahrnehmung von Stress im Krankenhaus. Was meinen Sie, sind die größten Stressfaktoren?
Das kann ich aus zweierlei Sicht beantworten. Das eine natürlich, oder aus dreierlei. Das eine ist einfach aus dem Fokus der organisationspsychologischen Betrachtung. Das zweite ist der Fokus, wie man dort arbeitet. Und das dritte, ich war selber schon Patient und habe das sozusagen von Insight gesehen. Ja? Mhm. Womit fangen wir an? Mit Insight. Insight ist vielleicht sehr schnell gesagt. Insight ist immer dann für mich angenehm gewesen, wenn ich das Gefühl gehabt habe, jemand kann mein Tempo mitgeben, wenn ich Fragen habe, wenn ich was nicht verstanden habe, wenn ich was braucht habe und hat mir das Gefühl gegeben, Zeit und Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist für mich etwas, wo ich mir gedacht habe, das passt. Und auch durchgeführt zu werden. Wo muss ich hin? Was sind die nächsten Ergebnisse? Wer sagt mir was?
Also Aufklärung ganz viel.
Ganz viel, ganz viel, ganz viel. Und immer dort, wo ich mir gedacht habe, was hat jetzt der, was muss ich jetzt machen, wie und so. Und ich habe gefragt, die liebe Schwester, was muss ich jetzt tun? Und da kriege ich die Antwort, das weiß ich nicht, da muss ich jetzt gleich mal nur mal nachschauen. Dann haben wir gedacht, ui, da kommen wir gleich zum nächsten. Das ist aus organisationspsychologischer Sicht interessant, weil natürlich sag ich mal, Institutionen, Einrichtungen, die so wie ein Spital sehr hierarchisch geordnet sind und ich sage teilweise geordnet sein müssen, damit sozusagen so diese Informationsketten durchgehen können, da stecken sehr viele Gefahrenpotenziale. Ja, nämlich eben, dass Information vorbeigeht oder dass die Organisationsstrukturen von jemandem, sage ich mal, erstellt oder, sage ich jetzt mal, verschlimmbessert werden, der im System nicht wirklich die menschliche Seite sieht, sondern einfach die Abläufe und dass das möglichst gut funktioniert. Ja, es sind immer zwei Betrachtungsweisen. Wenn man sagt, der Ablauf, ja, wir müssen das Ganze skalieren, wir müssen es überprüfbar machen, man muss überall nachschauen können zu jeder Zeit, dann sind solche, sage ich jetzt einmal, Abläufe ganz klar, die müssen standardisiert sein. Was schlimm besser, habe ich es deshalb gesagt, weil, wie gesagt, als jemand, der in einem Pflegebereich arbeitet oder als Patient oder Klient dort ist, schaut das anders aus. Ja? So, und dann kommen wir zu den Bereich, die dort Arbeitenden. Da darf ich sagen, ich habe immer unglaublichen Respekt vor allen Menschen, die im Krankheitsgesundheitswesen arbeiten. Es ist so eine Vielzahl, die zu bedenken ist. Es sind so viele unterschiedliche Anforderungen. Man muss erstens alles wissen, zweitens muss man alles kennen und drittens sollte man sowieso schon alles da haben und das viertens bitte schnell, leise um kein Geld.
Mhm, das trifft's gut.
Das ist eine kurze Zusammenfassung, wie ich es irgendwie empfinde. Weil gerade in den Jahren, seit ich arbeite also in dem Bereich seit 1992, hat man so gemerkt, dass gerade so im Krankenpflegebereich, Krankenschwestern oder PflegehelferInnen viel weniger Zeit haben, mit Patientinnen, mit Personen im Spital zu sprechen, weil der administrative Teil, die Aufzeichnung, die Dokumentation so viel mehr geworden ist.
Ja.
Ich weiß nicht, wie da euer Wahrnehmung ist. Ist das für euch auch so?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und gleichzeitig dazu kommt dann noch dieser Personalmangel und dann hat man nur viel weniger Zeit.
Mhm. Also genau. Gefühlt, du bist ein Viertel beim Patienten und drei Viertel am Computer.
Ja, genau. Und für mich ist das auch so, dass ich mir denke, ja, nochmal, eine Dokumentation muss sein, weil wenn du in einem System arbeitest, wo es nach Kennzahlen geht, muss man sich auf irgendwas einigen. Aber ich denke mir immer, ich glaube, dass der Patient dort kurz kommt und die Mitarbeiter.
Ja,
definitiv. Ja.
Weil es einfach so ist, dass ich ja ganz viele Informationen kriege, die ich nicht verschriftlichen kann. Ob es jetzt jemandem halt gut geht oder ob er langsamer spricht, weil man das jetzt aufhört oder in den letzten zwei oder drei Tagen ist die oder jene Veränderung gekommen. Das kann ich gar nicht so gut dokumentieren.
Mhm. Hm? Ja.
Und das ist einfach, denke ich mal, eine ganz große Belastung, die mehr geworden ist, überproportional mehr geworden ist. Auch dieses Einlassen und trotzdem das andere, das alles immer irgendwie aufschreiben zu müssen und der Aufwand des Aufschreibens und des Dokumentierens wird mehr und die Zeit am Bett mit den Patienten wird weniger. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so von den, sag jetzt einmal, von den Initiatoren so gewollt ist. Ich glaube, dass es manchmal gescheiter wäre andersrum. So mal so.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird eher vergessen einfach, dass das halt trotzdem so viel Zeit frisst.
Ja, das glaube ich auch. Sie stellen sich das vielleicht alle ein bisschen einfacher vor, aber ja, die Vorstellungen sind einfach so praxisfern und eigentlich fast nicht so umsetzbar, wie sie manche das immer vorstellen.
Ja. Ja, ich weiß. Also in unterschiedlichen Krankenhäusern unterschiedliche Dokumentationssysteme. Das allein finde ich schon immer eine Herausforderung, wenn ich höre, dass Kolleginnen von euch irgendwo von einem zum anderen Arbeitgeber wechseln und sagt, um Gottes Willen, das ist wieder ganz anders, wieder ganz andere Anforderungen und so weiter. Und dann denken wir, ja, die Vereinheitlichungen endet bei der Krankenhaustür.
Ja, das stimmt. Teilweise sogar bei der Station, oder? Und ich muss es dazu sagen, also gerade zu diesem organisatorischen Teil, ich finde, seit der Pandemie ist diese Belastung so viel größer geworden, weil ich das Gefühl habe, es gibt keine wirklichen Standards mehr. Es wird in einem Krankenhaus nicht nach einem Standard, was Covid-Patienten betrifft, gearbeitet, so habe ich das Gefühl, sondern es macht gefühlt jeder Station anders und dadurch kommt es zu voll vielen Rivalitäten und ja, das schaukelt sich halt irgendwie total auf und ich finde, das ist wirklich extrem, extrem belastend. Ja.
Mhm.
Es macht halt das einfach alles so viel schwerer. Also,
ja,
das ist
ja
schon jetzt.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Naja, genau. Wo nämlich die Diskussionen sind, was ist jetzt richtig und was ist falsch.
Genau.
Ich denke, es gibt weder das eine noch das andere, werden dadurch, glaube ich, nochmal verstärkt. Gell?
Ja, genau. Haben Sie jetzt Tipps im Umgang mit Stress? Gibt es vielleicht Coping-Strategie, die was, also ein, zwei Coping-Strategie, die was Sie näher erklären können?
Mhm. Der Umgang mit Stress ist immer ein sehr, sage jetzt immer, sehr persönlicher. Man hat so, also wenn wir jetzt zum Stressmanagement schauen, haben wir ja so drei grundlegende Möglichkeiten, auf Stress zu reagieren. Das eine sind so Angriffsmuster, das zweite sind Fluchtmuster und das dritte sind Todstellmuster. Wir Menschen können da sehr viele unterschiedliche Verhalten hineinpacken. Mhm. Aus meiner Sicht ist es das Günstigste, wenn man versucht, aus allen drei Bereichen sich Muster herauszusuchen und Verhalten zu lukrieren oder zu pflegen, die dementsprechend. Das heißt, wann ich halt im Dienst war und es ist halt wirklich alles schief gegangen, weil kann ja sein, ne? Nichts funktioniert. Der Computer funktioniert nicht. Dann habe ich, weiß nicht, das Besteck bei der Infusion ist verstopft, dann muss man viermal rennen, weil die Infusion dann nicht mehr rennt und so weiter. Und ich kriege dann wirklich so eine Anspannung, so einen Stress zusammen, ja, dass ich mir denke, so jetzt gehe ich heim und jetzt, oder bevor ich jetzt irgendwen lege, muss ich jetzt was tun. Das sind so Angriffsmuster. Und dann schauen, was habe ich denn? Gehe ich laufen oder führe dann, sage ich jetzt mal Kampfputzen oder Kampfgartenarbeiten, ja. Dann bin ich in dem Bereich und dann kann ich die Energie, die sich da aufstaut, innen gut nach außen abgeben. Ja? Und das ist, wie gesagt, sportliche Tätigkeiten, Haushaltstätigkeiten, Gartentätigkeiten, die eignen sich dadurch sehr gut. Wenn ich jetzt aber irgendwie selbe Szenario und ich denke mir so, jetzt sage ich kein Wort mehr, ihr könnt es mir alle anklagen lassen. Je größer der Stress innerlich wird oder der Druck, ja, desto weniger redet man, desto mehr zieht man sich zurück, dann ist eher der Verhaltensmuster aus dem anderen Bereich gegeben. Eben, dass ich zum Beispiel auch Garten arbeite, aber so ein bisschen vor mich hin sinniere. Ja? Oder dass ich Musik höre und daneben denke oder dass ich auch, ich weiß nicht, mir irgendeinen einen Kuchen mache und dabei sehr viel Zeit mir nehmen, um zu grübeln, an anderes zu denken, vielleicht mitsummen oder sonst was. Das sind alles Verhaltensmuster, die in dem Bereich der Fluchtreaktionen sind. Ja? Und Todstellen ist einfach so nach dem Motto, ich gehe aus, bei der Tür denkt man so, Türe zu. Was war denn heute? Gar nichts. Jetzt beginnt das Leben. Dass man sich dann ganz anderen Dingen zuwendet, aber das überhaupt gar nicht mehr in der Weise behandelt, sondern einfach so ein bisschen so liegen. Deckel drüber, wie heißt das immer? Affe tot, Tür zu oder so ähnlich, so in die Richtung. Und dann ist es erledigt. Das heißt, man ignoriert, man beachtet überhaupt nicht, was halt gewesen ist, sondern hat einfach viele Bereiche, wo ich sage, das ist meine andere Welt, das ist meine zweite Welt. Meiner Ansicht nach ist gut, wenn man aus allen drei Bereichen was kann.
Ich wollte gerade fragen, jetzt zu diesem Todstellen, aber fällt es dann nicht unter Verdrängen? Weil Verdrängen wäre ja eigentlich negativ, oder? Weil es würde ja dann alles irgendwie so anstauen und dann halt irgendwann einmal zu viel werden. Oder ist das?
Also so am Anfang meines Psychologiestudiums, da hat der Herr Erwin Ringel noch gelebt und war einer der größten, sage ich mal, lebenden Psychologen, Psychiater. Und der hat immer gesagt, Österreich ist ein Volk von Verdrängen und Verleugnen. Und ich mir gedacht, du böser alter Mann. In der Zwischenzeit denke ich, weiß er, was ich gemeint habe.
Ja.
Und ab und zu finde ich das gar nicht schlecht. Nicht als durchgängiges Muster, auf gar keinen Fall. Weil immer zu sagen, ich schaue weg und stecke den Kopf in den Sand oder tue wieder ganz was anderes, das nicht. Aber um es einmal sozusagen in Form der Entlastung zu haben, sagen, lasst es mir alle angelangt, ich tue jetzt das, was mir wirklich gut tut und ich will kein Wort mehr darüber reden oder ich gehe jetzt, ich weiß nicht, auf Urlaub und nicht einen einzigen Pieps höre, weder von Kollegen noch von sonst was, dann ist das schon eine gute Geschichte, weil es ist ein Beiseite-Schieben. Und so ab und an finde ich das ganz praktisch.
Okay.
Wir haben uns in der Folge auch mit Burnout befasst und jetzt haben wir eine Frage an Sie. Wie erkennt man ein Burnout und ab wann sollte man sich professionelle Hilfe holen?
Mhm. Da ist die Frage, wer soll es denn erkennen? Weil oft ist es so, dass der oder die, die davon betroffen sind, es als letztes wissen. Mhm. Deshalb sage ich, wie erkennt man, ja, wer soll es denn erkennen? Also Burnout ist eine Erkrankung, die meines Wissens gerade in Vorbereitung an eine ICD-10-Diagnose ist, aber noch keine definierte ist, weil Burnout ist sowas wie eine Vielzahl von Symptomatik oder Vielzahl von sag jetzt einmal, Erscheinungen. Ja, es gibt nicht ein Burnout, sondern man weiß einfach, was da dazugehört, nämlich die totale Erschöpfung, sodass man überhaupt sich gar nicht mehr drappeln kann. Ja. Bei sehr vielen einfach auch dieses Gefühl, jetzt muss ich mich halt nur ein bisschen besser anstrengen, dann funktioniert es eh wieder. Aber im Prinzip ist das, die Anstrengung hilft nicht dazu, dass die Leistung besser wird, sondern dass die Leistung eigentlich nur weniger wird. Also das heißt, so wie wenn ein Motor übertragen ist und so weiter, man kann mehr und mehr einschütten, aber es kommt nicht mehr Leistung raus. Ja. Es sind dann auch ganz viele zusätzliche Dinge, die dazukommen, wie Angststörungen, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, alle möglichen körperliche Symptomatik. Daher kann man gar nicht von dem Burnout sprechen, sondern es sind sehr viele, sag jetzt einmal, einzelne Symptome. Wer sowas in der Vollausbildung hat, der hat einiges, sag ich mal, vor sich, um wieder gesund zu werden und stabil zu werden. Das dauert sehr lange. Also unter 6 Monaten ist es etwas, wo ich mir denke, da kommt man gar nicht hin. Mhm. Das andere sind Erschöpfungssymptome, Erscheinungen, die eine Überbelastung und Überbelastungsfolgen sind. Ja? Das ist etwas, was ein bisschen, sag ich jetzt einmal, fluider ist, also es ist nicht so fix, fest, es ist jetzt der Burnout, klatsch, bumm, und reden wir von einem halben Jahr aufwärts, sondern diese Überbelastung. Und ich glaube, wenn ihr das in Zusammenhang bringt mit Covid und der Pflege und der Arbeit in der Zeit, ja? Mhm. Wie ist euch da gegangen? Habt ihr da schlecht. Mehr Belastung?
Ja, auf jeden Fall. Also Erschöpfungssymptomatiker, vor allem in der Anfangszeit.
Ja, und ich habe bei mir im Team 2 Kolleginnen, die was also tatsächlich ein Burnout-Syndrom entwickelt haben. Und ja, das ist halt schon sehr tragisch zuzusehen. Und ja, ich glaube, ich selber habe auch letztes Jahr ein bisschen so ein Erschöpfungssyndrom gehabt oder zumindest eine. Ja. Symptomatik davon, weil einfach, ich finde, also bei mir war es ja so, ich war durchgehend Covid-Station und man hält das einfach 2 Jahre lang durchgehend nicht aus, in Kombination mit diesen ganzen Faktoren, wie eben, dass es keine Standards gibt, man muss untereinander so viel diskutieren, man muss sich rechtfertigen für irgendwas, Personalmangel natürlich, Schutzkleidung und so weiter und so fort. Also da kommt halt einfach auf jeden Fall eine Menge zusammen.
Ja, und das, was da jetzt beschrieben wurde, sind wirklich diese Überbelastungssachen und Überbelastungsfolgen, dass man sagt, so, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt da keine Leistung bringen. Aber, und was sozusagen so ein bisschen ein Erkennungspunkt ist, wenn ich mich zu Hause erhole, wenn ich jetzt einmal 3 Tage, 5 Tage daheim bin und ich tue nur Sachen, die mir gut tun, ja, und ich kann es schaffen, dass ich eben über Coping-Strategien meinen Stress abbaue oder dass ich sozusagen so ein bisschen auch verdränge und sage, es reicht, wenn ich am Tag vorher dran denke, dass ich wieder hingehen muss und schaue, was sich verändert hat und so. Wenn das möglich ist, dass man dazwischen sich wieder gut erholen kann, ja, aber man geht dann wieder in die Belastung und wird wieder erschöpft, ja, dann ist es eine Erschöpfung und eine Überbelastung. Aber nur kein Burnout, weil beim Burnout ist es nicht mehr möglich, dass man so Erholungswellen hat. Wisst ihr, so auf für Abi, halt jetzt total gestresst und so weiter, sondern beim Burnout-Syndrom geht es so wirklich kontinuierlich nach unten und dann bleibt man unten. Ja? Mhm. Und bei der Überbelastung, dann, man kann dann immer wieder aufgehen. Also der Energiepegel geht auf. Man kann, sage ich jetzt einmal, wild herumfeiern und lochen und tun und so weiter und sich da ausgaben und das macht nur einen Spaß dazu. Ja? Dann habe ich zwar Überbelastung, aber ich habe auf der anderen Seite so viele Ressourcen, Momente und Bereiche und dann kann ich sagen, ja, das kann ich jetzt einmal, ich weiß nicht, eine Zeit lang machen. Aber ganz wichtig ist immer, dass man den Ressourcenteil dazu kriegt. Wenn der auch nicht mehr funktioniert, weil auch die Umgebung schlaucht ist, weil auch die Umgebung erschöpft ist, ja, dann ist die Selbstfürsorge ein ziemlich großes Thema.
Ja, und ab wann würden Sie sagen, dass man sich dann professionelle Hilfe holen sollte, sobald man dann eben in dieser schlimmen oder in dieser Erschöpfungssymptomatik drinnen ist oder schon vorher oder kann man da präventiver vielleicht arbeiten?
Prävention danke für das Stichwort, das ist für mich alles. Prävention ist aber in dem Fall auch, gerade in so einem Beruf wie Pflege, wo man so emotional sehr, sehr, sehr gefordert ist, ja, ist die Prävention einfach das Um und Auf. Also wirklich, dass ich immer sage, so, mag ich meinen Beruf, taugt mir genau der Platz, wo ich bin, was ist die Tätigkeit, und immer schauen, dass ich sozusagen in einer Anspannung und Entspannung eine gute Harmonie drinnen habe. Ja? Schon klar, in der Urlaubszeit ist es ein bisschen mehr. Oder wenn es jetzt so ist, dass man irgendwie eine Pandemie oder sowas hat, muss man sagen, muss ich ein wenig reinbeißen, weil da sind so viele Faktoren, die quasi Belastungen, zusätzliche Belastungen auslösen. Aber im Prinzip ist die Prävention das, was ich tun kann für mich und meine Umgebung. Und wenn ich merke, dass das nicht mehr funktioniert, dann glaube ich, ist es Zeit, dass man schaut, wer kann denn sonst noch helfen. Da bin ich auch noch nicht bei der professionellen Hilfe, weil da gibt es sowas, wie Sie beide haben, eine gute Freundschaft. Eine achtsame Kollegialität, weil dann kann man sagen, ah, schau, mir fällt auf, in der letzten Zeit kannst du bei unseren Witzen nicht mehr mitlachen, ja. Dann kommt wer drauf. Das ist auch, wer kommt denn als erstes drauf? Man selber persönlich, manchmal gar nicht. Es ist die Umwelt, die kennen mich dann auch ganz gut. Und dann können die sagen, du, was die, dein Lachen wird in der Zwischenzeit auch zum seltenen Gut und so weiter. Und dann kann der andere reden oder mitteilen und das war schon ganz gut. Ja. So auch im Sinne von Entlastung, dass man sagt, kann man dir was abnehmen, kann man da was helfen. Und in vielen Krankenhäusern gibt es die Möglichkeit, dass man dann zu einer Supervision geht, weil es gibt in allen Krankenhäusern die Möglichkeit, eine Supervision in Anspruch zu nehmen. Das ist halt auch ein bisschen, muss man sich suchen, wie man da dazu kommt. Und das, aber es funktioniert ganz gut. Und einfach dann schauen, was gibt es für einzelne Dinge, die ich persönlich tun kann. Ja? Und wenn es dann wieder gar nicht geht, dann braucht man einfach wirklich eine Rundum-Regeneration. Aber es ist schrittweise. Also ich kann sehr viel selber tun, bevor ich wirklich eine professionelle Hilfe annehme. Die ist erst dann, wenn ich merke, ich habe all meinen Schatz, meine Möglichkeiten ausgeschöpft, meine Umgebung ist dann auch nicht mehr so erfolgreich. Und dann muss ich gehen und sagen, so, gibt es jetzt noch was, was ich noch nicht gesehen habe, was mir vielleicht ein anderer nur einen Tipp geben kann. Und dann ist der Zeitpunkt also sehr individuell.
Also ich muss dazu sagen, ich bin ja immer der Meinung, also ich finde gerade im Krankenhaus oder eben in der Pflege sollte es solche Supervisionen einfach regelmäßig geben und dass man einfach das nicht von alleine einfordern muss, weil oft hat man einfach ein bisschen eine Hemmung davor, sondern es sollte halt standardmäßig alle paar Wochen oder so stattfinden. Also ich finde schon, dass das ja, was bringen würde, glaube ich.
Kann ich nur bestätigen. Ja,
ja genau. Aber ich glaube, das wird jetzt da nicht so. Also bei uns ist das auf jeden Fall erst bei Bedarf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Bei uns auch.
Ja. Also da könnte. Ja,
den Bedarf bestimmt man selber als Individuum. Ist die Frage, kann man als einzelne Person gehen oder muss man immer als Team gehen?
Ja, das stimmt auch wieder, ja.
Ja, ja, weil wenn ich einzeln gehen kann, und meines Wissens gibt es das schon, dass man. Also ich kenne so einige Spitäle und auch so die Möglichkeiten, wie man zu einer Supervision kommt. Und meines Wissens kommt schon immer so, dass man auch einzeln gehen kann und nicht nur als Team miteinander geht.
Ja, das ist bei uns auch so. Ja, ja, aber also ich finde, das sollte halt einfach im Vorhinein einfach angeboten werden, beziehungsweise einfach, da soll es halt fixe Termine geben, weil ich glaube, ich mache mir jetzt nicht unbedingt einen Termin aus, aber ich würde so behaupten, rückblickend betrachtet, wäre es sicher nicht schlecht gewesen, wenn ich mal ein, zwei Termine gehabt hätte. Aber dann soll ich halt, wie soll ich sagen?
Oder vielleicht halt als Team, vor allem in so Krisensituationen, ja, gerade wie jetzt in der Pandemie.
Covid, das ist halt voll untergegangen irgendwie, wir sind da so eingeworfen worden und ja, das. Und ja, man hat sich so ein bisschen in den Stich gelassen gefühlt, auch von Führungsebene, sage ich jetzt einmal. Also Krankenhausleitung etc.
Es ist schwierig, wenn man auch nicht wirklich oft daran denkt, dass das ja gibt. Das muss man auch so.
Stimmt auch, ja.
Es wird halt angeboten am Anfang, wenn man anfängt. Man wird darüber aufgeklärt, dass das gibt, aber dass du halt dich dann wirklich dafür entscheidest oder dir da auch Hilfe suchst.
Da gehört halt schon viel dazu.
Irgendwie trotzdem nur eine Überwindung sollte es nicht sein, aber ja, ist nur da und man denkt halt auch einfach nicht dran.
Ja, das stimmt.
Ja, das kann ich, denke ich, mal gut nachvollziehen, weil es ist so, dass eine Supervision wenn man zu einem Psychotherapeuten geht oder zu einer Psychologin geht oder so, wird oft immer verknüpft mit, ich bin schwach oder ich hab irgendwie defizitäre Persönlichkeit. Ja. Das ist aber heutzutage nicht mehr. Ich sage immer, ich putze mir doch auch die Zähne, also warum kann ich mir nicht auch meine Seele oder meine Psyche putzen?
Das stimmt, ab und zu. Definitiv, ja.
Ja, und ich glaube, das ist eine Haltung, die in der jeweiligen, sage ich jetzt einmal, Arbeitsgeber, aber auch stationsbedingt ist, dass man sagt, naja, das ist jetzt nichts, wo man sagt, das gehe ich erst hin, wenn ich schwach bin, sondern ihr macht ja Fortbildungen in den verschiedensten Dingen, die fachlich orientiert sind. Und ich denke, wenn man den Punkt erreicht, wo man sagt, ja, ich habe mein Hirn, das sozusagen die Fachlichkeit ist, aber ich habe auch meine Persönlichkeit. Also gerade in der Pflege muss man ja emotional für die Leute alle da sein. Und ich denke, dass auch das Klientel, also die Patienten, viel schwieriger geworden sind. Ja,
ja, das kann ich bestätigen.
Ja, weil ich denke mir, da gibt es so den Begriff, der ist früher immer so mit Grinsen gesagt worden, dieses profunde Halbwissen aus dem Internet. Ja.
Dr. Google.
Genau, ja, und Professor Wikipedia. Die beiden gehen mit und ich kenne das, dass manche Ärzte sich sozusagen rechtfertigen und erklären müssen, warum sie die Methode oder nicht die Methode haben, weil im Internet ist in einem Vergleichsportal das und das drin gestanden. Und ich denke, da muss man auch in der Pflege unglaublich emotional mehr leisten als nur vor 20 Jahren oder sowas, ja. Wo es wichtig war, dass man den Kontakt zu den Patienten gehabt hat, dass die Vertrauen haben konnten und dass man so auch, also im Pflegebereich Führung übernommen hat, ja. Also ich sage, ich weiß jetzt, was gut ist, jetzt machen wir das und da bin ich überzeugt und der Patient hat gut mitgehen können. In der Zwischenzeit hat der Patient so viel eigenes Wissen von irgendwoher, ja. Und da ist, denke ich mal, der Anspruch der emotionalen Führung, gerade in der Pflege ja noch, ich weiß nicht, hat sich potenziert. Und wenn jetzt sage ich, gehe fachlich mich weiterbilden, warum geht man nicht auch psychisch, emotional sich weiterbilden? Und so kann eine Supervision auch verstanden werden.
Danke für den wichtigen Input. Frau Dr. Psteh, haben Sie jetzt noch Tipps an Mitarbeiterinnen im Krankenhaus, also in der Pflege, vor allem an junge Mitarbeiterinnen?
Ja. Ach ja, den Humor behalten.
Ganz glaub, wichtig.
Für mich ist das ein Um und Auf, wirklich ein Um und Auf. Der Humor ist etwas, was manches einfach aus einer anderen Perspektive anders darstellt. Ja? Und man nimmt sie manchmal dann selber mit. So sehr wichtig, weil man dann durchaus über sich lachen kann. Also Humor behalten wie nur. Und das ist gerade in Jungen, die jetzt nachkommen, wobei ich sagen muss, das ist also ganz schwierig für mich zu sagen, ja, welche Ausbildung, wo, wer macht was. Das war, wie die Beate bei euch zu Gast war, ich habe da immer mit dem Kopf nicken müssen. Denke mir, ja, kennt sie noch wer aus? Nein, ich kenne mich nicht mehr aus. Ja, das sozusagen es vielleicht den Fokus bedarf, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt steht, ja, dass man mit Leuten Kontakt aufnehmen möchte, die jetzt gerade eine Pflege brauchen. Und dass das, also ich glaube, das ist so der Wunsch auch. Vielleicht, wenn ich später wieder mal in ein Krankenhaus muss, dass man denkt, na bitte Mädels und Burschen, da gibt es Generationen zwischen uns, aber ich möchte gerne gesehen werden. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich wieder drauf besinnen soll. Ja?
Ja.
Und einfach die Balance gut in der Freizeit für sich sorgen, schauen, wie die Entwicklungen sind und reflektieren. Ja, und Supervisionen nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie fachliches Weiterbilden auch das.
Ja. Dankeschön. Danke, Frau Dr. Pschwede, für die interessanten Antworten auf unsere Fragen.
Gerne. Gerne. Ist mir eine Freude.
Ja, uns auch.
Auf jeden Fall, ja.
Es ist wirklich extrem interessant und wir haben wieder voll viel gelernt. Und Sie haben uns zum Nachdenken angeregt.
Ja.
Das ist sehr schön. Danke vielmals für das Kompliment. Ja. Ich wünsche euch alles Gute und ich bin gespannt, wer als Nächster zu welchem Thema spricht.
Ja.
Streue ich euch nur ein bisschen mehr unter die Leute.
Ja, das war super. Und falls wir wieder mal in Richtung Mental Health oder was machen, dann vielleicht darf man uns wieder an Sie wenden.
Sehr gern. Ist mir eine Ehre.
Super. Okay? Super, dann danke vielen, schön. Vielen Dank, Frau Dr. Pschwede.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Wiederhören.
Ja, das war jetzt das Interview mit der Frau Dr. Pschwede. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch genauso gut gefallen und euch voll viel gebracht, so wie uns.
Mhm. Ja. Das waren sehr interessante Antworten von ihr auf jeden Fall, die uns auch zum Nachdenken recht angeregt haben.
Ja.
Auch neue Blickwinkel ein bisschen.
Ja, auch was das Thema Supervisionen betrifft, dass man da eigentlich nicht so zögern sollte und dass das keine Art von Schwäche ist. Ganz im Gegenteil, eigentlich
zeigt es von Stärke.
Eigentlich zeigt es von Stärke auch, dass man selber oder selber als Person wichtig ist.
Ja. Genau.
Ja.
Definitiv.
Genau. Das war unsere Folge. Wir hoffen, die hat euch auch gefallen.
Ja. Über Mental Health, ganz wichtig.
Wir hoffen auch, dass es nicht allzu lange geworden ist. Aber wie gesagt, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und ja, das irgendwie kürzer zu gestalten, ist eigentlich fast nicht möglich. Wir haben uns schon relativ kurz gehalten, aber das Wichtigste haben wir da reingepackt und ja.
Genau, und noch Schlussworte von mir. Ihr seid alle super und denkt euch das jeden Tag.
Oh. Okay, dann tschüss.
Tschüss.